Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute heißt offen über Sex reden, wie du über deine intimsten Wünsche zu sprechen lernst. Mein heutiger Gast ist mit ganzem Herzen Aufklärerin und Unterhalterin. Sie bricht Tabus, indem sie frei und offen über Sex spricht. Als Sexualpädagogin und Autorin zeigt sie, wie Sex, vielleicht wieder, lustvoll gelingen kann. Im Jahr 2018 hat sie das Buch Hand drauf veröffentlicht, ein Plädoyer für die weibliche Masturbation. Ihr zweites Werk heißt Love Your Sex und inspiriert zu einem entspannten Liebesleben. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Sexfluencerinnen und hat hunderttausende Follower auf Instagram und TikTok. Und ganz neu, sie hat ein Spiel herausgebracht mit dem Namen The Sex Talk und natürlich reden wir auch gleich noch darüber. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Tiana Baccio.
Oh, vielen Dank. Das ist echt immer so, ich finde es immer wieder krass, das dann zu hören, was man so gemacht hat. Also ja, sehr schön.
Ja, da kannst du schon ganz schön stolz drauf sein.
Ja, wenn ich das dann so höre, bin ich das auch. Ja, lustig, dass das so viel auslöst. Okay, jetzt wollen wir aber über Sex sprechen.
Ja, lass uns einen Moment ruhig bei dir bleiben. Jana, einfach die Kamera anzuschalten und so in der Öffentlichkeit über Sexualität zu sprechen, ist wohl etwas, was sich die meisten Menschen in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Du machst das täglich sozusagen. Also das Thema Sex ist in deinem Leben nicht nur privat präsent, sondern eigentlich überall wahrscheinlich. Wie kommt man auf die Idee, Sexfluencerin zu werden?
Ja, also das kann ich direkt vorweg sagen, dass das gar nicht so mein großer Plan war, Sexfluencerin zu werden oder überhaupt was in dem Bereich zu machen. Was ich mitgebracht habe, ist auf jeden Fall die Offenheit für das Thema und schon die Lust, auch darüber zu sprechen und wahrscheinlich auch die Lust, es zu tun. Aber eigentlich wollte ich damals Grundschullehrerin werden und dann kam es irgendwie anders. Ja, dann habe ich schon seit langer Zeit, 2011 kam das erste Video raus, YouTube-Videos damals noch gedreht. Und da eben aufgeklärt. Und wenn man sich jetzt mal die alten Videos von mir anguckt, merkt man auch so ganz klar, okay, also da musste ich auch erstmal reinkommen. Und das sage ich ja auch jedem irgendwie, dem ich dann so diesen Tipp gebe, sprecht doch über Sex, ne? Fang halt langsam an und mit der Zeit wird es dir immer einfacher fallen. Und bei mir war es ja genauso. Also ich saß da auch erstmal dann oder stand vor der Kamera und musste da reinkommen und musste das immer häufiger machen, um da heute so locker irgendwie drüber sprechen zu können.
Warum gerade dieses Thema? Warum hast du dich diesem Thema verschrieben? Was ist die Geschichte dahinter oder hattest du einfach nur Bock drauf?
Damals wollte ich unbedingt vor der Kamera stehen. Das wollte ich damals. Ich wollte moderieren oder so vor der Kamera sprechen und den Leuten irgendwas beibringen, so in Anführungsstrichen. Ich wollte es halt nur nicht in der Schule machen. Also das ist vielleicht noch so, um das abzuschließen mit dem Grundschullehramt. Das habe ich ja nicht weitergemacht nach meinem Referendariat. Und dann habe ich jemand kennengelernt, der eben diesen YouTube-Kanal damals schon ein Jahr hatte. Und wir haben uns super verstanden, super offen auch über das Thema gesprochen und dann irgendwann beschlossen, lass das doch zusammen machen, so als Aufklärungsteam. Ja, irgendwie so die neuen Dr. Sommer, so wurden wir damals zumindest häufig betitelt. Und so fing das Ganze dann an. Also eigentlich so vom Hobby und ja, die Offenheit mitzubringen, die Neugier, darüber zu sprechen. Dann folgten ein paar Ausbildungen zu dem, was das jetzt irgendwie heute ist.
Hast du damals damit gerechnet, dass das so groß wird, weil du hast ja wirklich hunderttausende Follower inzwischen?
Überhaupt nicht. Also wenn ich andere so höre, andere große Künstler, die so sagen, ich habe das niemals erwartet, da denke ich mir immer so, ja, genau. Aber es stimmt halt wirklich. Also ich habe das auch überhaupt nicht gedacht. Ich habe das damals hobbymäßig gemacht und dachte auch, das würde ich jetzt erstmal so weitermachen und dann irgendwann mal gucken, was damit wird. Aber so mein eigentlicher Plan, beziehungsweise so wie ich groß geworden bin, hätte ich was Vernünftiges in Anführungsstrichen machen sollen. Also so das mit dem Grundschullehramt, das war auch jetzt nicht von ungefähr, sondern ich wollte beziehungsweise dachte ich wollte oder sollte einen sicheren Job haben, der mir das Geld bringt und dann hobbymäßig nebenbei irgendwas Lustiges machen. Und jetzt ist es ja irgendwie andersrum, beziehungsweise jetzt war ich halt was Lustiges irgendwie hauptberuflich. Aber das hätte ich niemals gedacht. Auch nicht, dass es so viele Menschen anzieht. Gar nicht.
Verrückt, ne? Wie sich das manchmal entwickelt. Ich meine, das heißt ja auch nicht, dass du das für immer machen musst. Also man kann ja auch, also wir sprechen in diesem Podcast ja auch immer mal darüber, dass man auch gerade so in den Wechseljahren, so in den 40ern, in den 50ern, auch sein Leben nochmal umkrempeln kann. Und deshalb finde ich das auch gerade so interessant, wie sich das bei dir entwickelt hat. Ne? Und wer weiß, was dann noch kommt, wo du sagst, da hast du jetzt noch Bock drauf.
Ja, und ich merke auch jetzt schon, dass in diesen 12 Jahren, wie lange ich das jetzt mache, dass sich das auch schon verändert hat. Also dann passieren Dinge in meinem Leben, wie zum Beispiel vor 4 Jahren die Geburt von meinem Sohn. Und dann stehe ich auf einmal da und denke, ist das jetzt wirklich noch das Richtige, was ich mache? Ich habe doch jetzt selber gar keinen Sex mehr, ne? Kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Aber dass ich das dann auch nochmal hinterfrage und sich das auch weiterentwickelt natürlich, so diesen Job, den man so innehat.
Mhm. Ja, voll spannend. Weißt du, in welchem Alter deine Follower sind?
Ja, das kann ich durch die wie heißt das nochmal? Es gibt dafür einen Begriff jetzt. Ach Gott, ich kenne mich mit diesen Begrifflichkeiten leider nicht aus, aber du kannst es auslesen bei Instagram und auch bei TikTok. Bei TikTok ist es tendenziell ein bisschen jünger, aber man kann schon sagen, so das Gros der Menschen ist zwischen 25 und 35.
Mhm. Also so in der Altersgruppe, in der du selber auch bist letztendlich.
Gerade noch.
Gerade noch, stimmt.
Gerade noch.
Hast du gestern verraten im Vorgespräch.
Ja, ja genau. Also ich hätte meine ganze Zeit lang gedacht, dass die jünger sind. Und ich glaube eben auch, dass sie mit mir natürlich jetzt älter geworden sind. Ich finde manchmal lustig, wenn mich dann Leute ansprechen. So, ja, ich kenne dich noch von ganz lange. Da habe ich früher schon deine Videos geguckt. Da fällt mir selber erstmal auf, wie alt in Anführungsstrichen ich bin. Ja. Wie lange ich das auch schon mache. Aber ja, also es sind Menschen so im gleichen Alter, ich weiß nicht, wie geht dir das? Also ich habe nicht das Gefühl, irgendwie 35 zu sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwann in den 20ern stehen geblieben zu sein. Wenn ich mich da mit 20-Jährigen unterhalte, denke ich immer so, ja, wir sind ja jetzt so ein Alter, ne? Und die reden dann aber auch anders mit mir. Also die siezen mich dann teilweise oder die sprechen dann so, ich weiß auch nicht, als wenn die denken, dass ich jetzt schon erwachsen bin. Und ich also denke, ich bin nicht, aber ich fühle mich zumindest nicht erwachsen. Wann setzt das ein, dieses Gefühl, jetzt aber erwachsen zu sein? Also bei mir hat das irgendwie noch nie eingesetzt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne das auch. Also ich bin ja erst mit über 40 so in die Öffentlichkeit gegangen, so mit meinem Blog und Online-Magazin und jetzt hier mit dem Podcast und so. Und da waren, oder auch bis heute sind die Menschen, die Frauen irgendwie auch in meinem Alter, ne? Also das schon. Aber das ist natürlich auch jetzt speziell mit dem Thema auf diese Zielgruppe auch zugeschnitten.
Ja, klar.
Also klar, alles, was sich um die Wechseljahre dreht, da sind die Frauen einfach so zwischen 40 und 60. Deshalb bin ich damit gerade über 50 irgendwie auch mittendrin.
Ja, ja.
Aber so vom Gefühl des Alters, wenn du das eben gefragt hast, ja, also ich bin nicht in den 20ern stehen geblieben, aber wie 40 oder so, glaube ich. Also so gut 10 Jahre jünger oder so fühle ich mich schon.
Wahrscheinlich ist es das auch, dass man einfach so immer 10 Jahre jünger noch bleibt. Ah, ist auch mal interessant.
Das heißt, die Menschen sind schon relativ jung, die dir folgen, die dich hören. Und du hast aber sicherlich, du wirst ja auch oft eingeladen in Talkshows für Moderation als Dozentin und so stehst du auf der Bühne und da hast du ja auch ältere Menschen vor dir sitzen, also Menschen, die über 35 sind, sage ich jetzt mal. Siehst du, nimmst du Unterschiede wahr, wie offen Menschen über Sex sprechen, so was das Alter anbelangt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, dass, ich sag jetzt einfach mal ältere Menschen, ne? Also weil, du weißt ja, wovon wir sprechen, also genau, so ab 40, aber damit meine ich jetzt nicht, naja, wie auch immer. Also genau, das definieren wir jetzt mal als ältere Menschen. Und die habe ich das Gefühl, dass die hier und da immer noch mehr Glaubenssätze im Kopf haben. Ja, das muss ja so sein oder das ist doch so festgelegt oder Sex ist doch didede, Frauen sind doch didede, Männer sind doch ne und so weiter. Und das ist, habe ich das Gefühl, bei der jüngeren Generation nicht so. Die sind da ein bisschen offener irgendwie und weil sie natürlich auch unter ganz anderen Bedingungen groß werden konnten und ja, viel freier auch. Und das merke ich halt immer wieder, dass ich da mehr aufbrechen darf bei der älteren Generation. Und hier und da auch dann mal Dinge hinterfragen, ach, ist das wirklich so? Woher nimmst du denn diese Annahme? Und ganz viel kommt natürlich aus der eigenen Kindheit beziehungsweise der Erziehung und auch der Beziehung zu den eigenen Eltern, wie ist man groß geworden, wie war so das Umfeld, wurde da über Sex gesprochen, wie ist man mit Nacktheit umgegangen und so weiter.
Ja, das sind, also da gibt es tatsächlich große Unterschiede auch, ne? So, also wir hatten das Thema Sexualität ja hier auch schon mehrmals in diesem Podcast, immer mit unterschiedlichen Ansatzpunkten. Und da haben wir das auch immer wieder festgestellt, dass es so, also es gibt schon Menschen so zwischen 40 und 60, die sind relativ offen erzogen, ne, sind relativ offen damit umgegangen, ja, als Kind schon auch irgendwie an FKK-Stränden oder sowas, ja, ne, beispielsweise. Und dann gibt es aber andere, die waren dann tatsächlich noch so an katholischen Mädchenschulen. Ne? Das ist natürlich echt ein himmelweiter Unterschied, denn einfach schon vom, wie man da rangeführt wurde. Also ich kann mich tatsächlich an Aufklärungsunterricht in der Schule, doch irgendwas hatten wir da mal so ganz, ganz kurz, ganz klein. Und wenn ich dran denke, wie oft meine Kinder, also ich habe erwachsene Kinder, die sind über 20 inzwischen, wie oft die das in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, am Gymnasium nochmal, also immer und immer wieder wirklich, ne, so und auch sehr ausführlich hatten.
Okay, ja, genau. Also würde ich sagen, das war bei mir auch so. Und klar, da ist natürlich jetzt auch nochmal die Frage, was wird denn da eigentlich alles thematisiert? Aber ich glaube schon, so grundsätzlich ist die jüngere Generation insgesamt besser aufgeklärt, weiß besser Bescheid über den eigenen Körper. Und das lässt sich ja auch anhand von Studien festmachen, dass man eben auch erkennen konnte, dass zum Beispiel Frauen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Altersgruppe war, aber ich sag jetzt mal über 60, sich zum Beispiel noch nie auch ihren Intimbereich angeschaut haben. Und da würde ich jetzt einfach auch mal behaupten, dass es jüngere Frauen schon häufiger gemacht haben. Ich wollte gerade sagen, weil ich die auch so häufig dazu aufgefordert habe. Weiß jetzt nicht, ob das nur daran lag. Aber ja, sich tatsächlich auch mal anzuschauen. Und da ist bei älteren Frauen direkt so dieser Gedanke, ah, nee, das mache ich doch nicht. Das ist doch pfui und das gehört sich doch nicht. Und sowas meine ich, ne? Also, dass solche... Ja, es sind ja Glaubenssätze, ist ja keine Regel irgendwie. Klar kannst du dich da angucken, das ist ja ein Glaubenssatz, das nicht tun zu dürfen. Und da gehört natürlich ganz viel das Thema Scham da rein, Schuld, das nicht zu tun zu dürfen, das verbietet einem einer, wer auch immer. Früher war es natürlich so die Kirche als Instanz. Ja, und das hat sich ja alles auch erst jetzt in den letzten Jahrzehnten revolutioniert und wurde aufgebrochen. Und die Zeit ist also erst dann noch sehr jung, dass wir da so offen mit umgehen. Und auch heute würde ich ja noch nicht sagen, dass wir da komplett offen sind und frei drüber sprechen können. Sonst säßen wir jetzt ja auch nicht hier.
Ja.
Aber ja, also da ist auf jeden Fall noch ein Weg zu gehen. Aber genau, so das Verhältnis zwischen dem, wo es so lange verboten war, zu dem, wie wir jetzt heute leben, ist einfach ja zugunsten der, sage ich mal, schlechten und dunklen Zeit, wo es so tabuisiert war.
Ja, ja, ich meine, gut, dass das aufgebrochen wird, ne? So wie all diese Tabus. Die höchste Zeit, finde ich, also dass man dann nichts mehr zurückhalten muss, wo man das Bedürfnis hat, drüber sprechen zu wollen. Ja, also mit wem auch immer. Deshalb, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass ganz toll, dass du solche Aufklärungsarbeit machst und da auch das auf so eine erfrischende Art und Weise auch machst, ne? Also schaut da ruhig mal rein in den Instagram-Kanal bei Jana oder auch auf TikTok, wer auf TikTok ist. Das sind so, du gibst so kurze Anregungen, ne? Kurze und wahrscheinlich auch bewusst so ein bisschen spaßig, locker formulierte Gedankenanregungen.
Ja, das ist ein schönes Feedback, danke dafür, weil ich habe selbst den Anspruch, dass ich da möglichst viel Inhalt reinbringen möchte in so ein Video. Und dann ist mir so im Nachhinein erst aufgefallen, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt. Also natürlich kommt es darauf an, dass ich irgendeine Botschaft transportiere und auch Wissen vermittle. Aber das, glaube ich, was dann meine Videos vielleicht abhebt oder zeichnet, ist dann diese Leichtigkeit, mit der ich das rüberbringe. Und das finde ich total schön, das so als Feedback zu bekommen, weil ich glaube, das kann dann viel eher der Türöffner sein, als dass dann nachher irgendwelche Fakten hängen bleiben oder so. Das ist, glaube ich, dann nur am Rande. Und das war mir eine ganz lange Zeit irgendwie gar nicht so bewusst. Also das war, und deswegen sage ich heute auch häufiger, dass ich so der Türöffner sein kann. Ich gehe schon mal vorweg, weil ich habe schon mal drüber gesprochen und dadurch fällt es dann anderen Leuten idealerweise leichter, darüber zu sprechen. jetzt hat die ja schon mal gesagt, Penis, Vulva und so weiter. Gut, dann kann ich das ja auch sagen.
Genau, man kann das aussprechen, ne? Mhm. Man kann das aussprechen. Und Aufklärungsarbeit muss nicht, das finde ich auch, muss nicht so dieses ganz tiefschürfende Wissen dann sein, was man da versucht zu vermitteln, sondern oftmals ist das auch ja nur dieses Anpieksen und zeigen, wie das geht, einfach auch, ne? So, und das finde ich auch so schön, deshalb sitzen wir ja heute auch hier zusammen.
Ja.
Würdest du denn sagen, wer über Sex spricht, hat auch den besseren Sex?
Ja, definitiv. Also ich glaube, in so einer Verliebtheitsphase oder wo Menschen sich jetzt gerade ganz frisch kennenlernen, da braucht es jetzt oft nicht die große Kommunikation, weil dieser ganze Hormonrausch des Verliebtseins, das reicht, glaube ich, oft schon aus, dass es einfach so einen Boom-Effekt hat, dass dann Sex als auch gut wahrgenommen wird, was ja auch gut ist. Wenn wir mal an die Fortpflanzung denken, aber gerade in Langzeitbeziehungen würde ich das unterschreiben, dass eine Kommunikation über Sex auf jeden Fall die Güte auch ausmacht.
Weil man sich da kennenlernen kann, weil man da über die eigenen Wünsche sprechen kann und auch mal drüber sprechen kann, was man vielleicht gar nicht so toll findet.
Ja, genau, ja, idealerweise auf jeden Fall. Und das habe ich auch festgestellt, also ich habe ja eine ganze Zeit lang auch Beratungen gegeben, dass ganz viele so Annahmen auch getroffen werden innerhalb von Beziehungen. Also ich kenne das selber auch, dass halt so, ja, das haben wir doch schon irgendwie von Anfang an gemacht, also machen wir das jetzt auch so weiter, beispielsweise wie dann Oralsex gemacht wird oder wie immer so eine Choreografie eingeleitet wird, dass dieses Vorspiel dann immer auf eine gleiche Art abläuft. Und das mal zu hinterfragen oder mal zu reflektieren, täte, glaube ich, hier und da ganz gut, weil oftmals ja dann diese Dinge so selbstverständlich passieren, aber sie vielleicht gar nicht gut gefunden werden. Dann kriege ich zum Beispiel raus bei einem Paar, das hat schon immer das Vorspiel dann so vollzogen, dass er mit seinem Penis auf ihre Vulva geklopft hat. Und sie Und das stellte sich danach heraus, fand sie gar nicht gut. Und er fand es auch irgendwie irritierend. Haben die aber immer so gemacht. Und das jetzt nur mal als Beispiel, ne? Und ich glaube, sowas passiert im Kleinen und dann vielleicht auch im Größeren ganz, ganz häufig, dass man das ja immer so macht. Und das sage ich auch immer, Leute, Sex ist nicht so festgelegt, ne? Also das ist nichts, was man einfach so kann. Klar, da kann so ein Flow entstehen und habe ich ja gerade schon gesagt, so in der Verliebtheitsphase, da wird man ja dann übermannt so von seinen Gefühlen. Das kann dann total geil sein. Aber trotzdem ist das was sich entwickeln kann und entwickeln sollte auch. Und das sagen ja auch viele Leute, dass sie finden, dass der Sex im Laufe der Zeit immer besser wurde.
Durchaus besser werden kann, ne? Genau,
ja.
Genau. Und ich meine, gerade wir Frauen sind ja dann auch biologisch oft so gestrickt, dass das für die Männer ja gar nicht so leicht zu erkennen ist, was uns gerade gut tut. Und deshalb kann ich mir das gut vorstellen, was du gerade gesagt hast, so dieses Strickmuster, zack, dann wird das immer durchgezogen, weil da hat er irgendwann mal verinnerlicht, vielleicht, wenn er der Aktivere ist in dieser Beziehung, das funktioniert, das findet sie gut, dann machen wir das doch jetzt immer so.
Genau, und das wird gar nicht großartig hinterfragt und es gibt ja auch gar keine großen Vorbilder, an denen man sich jetzt orientieren könnte, also höchstens pornografisches Material und das tanzen in Anführungsstrichen ja auch viele dann so nach, dass sie dann auch so stöhnen wie im Porno oder sich so bewegen wie im Porno und merken aber, da fühle ich aber gar nicht so viel bei oder das fühlt sich jetzt für mich irgendwie gar nicht gut an. Also beispielsweise die Penetration wird für viele Frauen als gar nicht so lustfördernd empfunden, sondern ja, vielmehr Oralsex oder die Berührung an der Vulva und insbesondere Berührung an der Klitoris. Und die Penetration an sich, die Stimulation der Vagina also, ist für viele viel zu so ruckartig oder so zu schnell. Und die entdecken dann vielleicht den Slow Sex für sich, wo es so ein bisschen mehr um Langsamkeit und Achtsamkeit geht. Und das ist doch eigentlich voll gut, wenn selbst wenn man das jetzt nach 20 oder 30 Jahren Beziehung macht, dass man dann halt startet mit dem über Sex reden.
Ja, total, total gut. Auch, dass du den Slow Sex erwähnst, da hatten wir tatsächlich auch schon mal eine Folge drüber. Da habe ich mit einer Sexualtherapeutin, mit der Ilona gesprochen. Also wer sich da jetzt fragt, was ist das eigentlich?
Super.
Scrollt mal ein Stück zurück, da könnt ihr euch das anhören. Da haben wir ganz ausführlich darüber gesprochen. Wenn wir uns jetzt mal so hineindenken in vielleicht eine wirklich langjährige Beziehung, in der noch gar nicht oder fast nicht so über Sex gesprochen wurde. Das war einfach da, das gehörte irgendwie dazu, ist aber eingeschlafen über die Jahre. Und jetzt hört die Frau unsere Folge und sagt, ach, eigentlich ja, vielleicht ist das jetzt mal ein Ansatzpunkt, damit ich das mal angehe, weil so richtig happy bin ich ja damit nicht. Mhm. Das ist ja gar nicht so einfach, ne? Dann zu sagen, so, lieber Mann, jetzt lass uns mal über unseren Sex sprechen.
Ja, also ich glaube vor allem, wenn man selber schon sich in Gedanken ausmalt, wie doof das jetzt werden könnte, dass man so denkt, oh, ich weiß jetzt eh, was der gleich sagt und so. Also gehen wir einfach erstmal vom Besten aus. Er freut sich da jetzt total drüber, dass wir uns jetzt diesem Thema gegenüber mal öffnen. Und ja, also was natürlich super funktioniert, ist Einladungen auszusprechen. Zum Beispiel, wollen wir heute Abend mal über das Thema sprechen? Vielleicht ist das für viele aber auch schon zu viel, jetzt da direkt so einen festen Termin auszumachen. Und denen fällt es leichter. Kann man ja auch als kleine Botschaft mal aufschreiben. Hey, ich
früher so ein Liebesbrief, so ein kleines
Briefchen. Selbstoffenbarung, also auch zu sagen so, hey, ich habe mich jetzt irgendwie intensiver mit dem Thema beschäftigt oder ich habe die Podcast-Folge gehört und ich habe da so ein paar Ideen dazu. Wollen wir da mal drüber sprechen? Darf ich dir die mal zeigen? Und auch das kann natürlich für einige schon ein Schritt zu weit sein. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter nach vorne und dann kann man es auf, also zum Beispiel auch meine Videos zeigen, sagen, guck mal hier, das habe ich gesehen. Also Inspirationen auch direkt anbieten. Man könnte ein Spiel spielen. Kommen wir nachher auch noch dazu, ne, was man dann auch für Fragen so stellen könnte. Aber dass man das Ganze so ein bisschen leichter auch direkt, dass es nicht direkt diese Schwere bekommt. Ne? Also das ist ja jetzt vielleicht auch nochmal so der Bezug dann zu meinen Videos, dass ich da ja auch diese Leichtigkeit transportiere, weil ich einfach hoffe, Leute, so das Thema ist ja eigentlich was Schönes. Zumindest sagen wir das ja immer so, ne? Die schönste Nebensache der Welt. Und dann hat es aber für viele schon dieses, ah ja, die will ja nicht mehr oder oh, der hat das ja eh nicht drauf, ne? Das hat dann auch schon diese Schwere und das ist doch eigentlich schade. Also
das ist total schade, ja. Ja, und dass man diesen, vielleicht ist dann gleich so ein Kloß im Hals, so Gott, ich will jetzt was ansprechen, wo was ich jahrelang nicht gemacht habe, was mir aber wichtig ist und nicht, dass das jetzt direkt in die Hose geht, also im falschen Sinne in die Hose geht.
Ja, und das kann ich auch total nachvollziehen. Also mir selbst wurde irgendwann mal, oder ich habe dann mal dieses Zwiegespräch kennengelernt, was ja so funktioniert, dass du dich als Paar zu einem festen Termin hinsetzt und die eine Stunde blockst und dann ist immer jeweils ein Partner nach dem anderen dran, hat 10 Minuten Zeit, so seine Innenwelt zu zeigen oder so auszusprechen.
Ein typisches Tool, was in der Paartherapie oft empfohlen wird.
Genau. Und das habe ich kennengelernt und fand es irgendwie interessant und habe das dann auch mal zu Hause angeboten. Wollen wir nicht mal das machen? Und das war natürlich auch am Anfang total ungewohnt. Und auch so, dass ich schon dachte, ach, das wird doch jetzt hier nichts. Was ist das denn? Ne? Und dieses Gefühl gehört aber auch mit dazu. Und natürlich auch bei dem Thema Sex mit dazu, dass man sich vielleicht unwohl fühlt, dass dieses Gefühl von, ah, das weiß ich nicht, ist so komisch einfach, ne? Aber das ist ja immer so, wenn wir irgendwas zum ersten Mal machen, ob das zum ersten Mal Radfahren, zum ersten Mal Autofahren und so weiter ist, ne? Dass man da ja erstmal reinkommen muss.
Raus aus der Komfortzone.
Genau, und man muss sich, glaube ich, so diesen leichten Schubs dahin geben, dass es sich dann erstmal komisch anfühlt. Und natürlich vor allem, wenn man das jetzt so lange Zeit nicht gemacht hat. Mhm. Was natürlich nicht so gut funktioniert, das kennt man ja selbst auch aus anderen Streitgesprächen, jetzt mal abgesehen vom Thema Sex, ist so Vorwürfe zu machen, ne? Da geht ja eher jemand dann auf Rückzug oder immer diese Du-Botschaften, du machst das ja immer so oder du hast mich ja noch nie befriedigt. Also das ist alles eher toxisch, sondern auch bei sich zu bleiben. Ich mache zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung was ganz anderes, als wir beim Sex erleben. Also das ist zum Beispiel auch was Interessantes, was man festgestellt hat, dass viele Frauen bei der Selbstbefriedigung andere Dinge machen, als sie nachher beim Sex, also ich spreche jetzt hier vom Heterosex, ausführen. Und dass man davon dann eher Dinge integriert, ne? Und dann ist es ja eher Berührungen am äußeren Bereich und gar nicht so sehr die Penetration der Vagina an sich. Und dass man natürlich auch da dazu lernen darf, dass die Klitoris ja viel größer ist als die kleine Perle, die von außen sichtbar ist. Da habt ihr wahrscheinlich ja auch schon drüber gesprochen, ne? Und dass natürlich auch die Vagina da empfindsam ist und man auch so die Klitoris stimulieren kann. Aber dass es auch Zeit braucht. Mhm. Und ich glaube, Zeit ist echt so ein Stichwort, ne? Also, dass man sich da auch ruhig Zeit für nehmen darf und auch für die Gespräche natürlich Zeit einräumen darf. Also, wir sagen immer so schnell, oh, da habe ich keine Zeit für, da habe ich keine Nerven für, ne? Aber für andere Dinge finden wir dann Zeit und der räumen wir dann eine größere Priorität ein. Und nochmal, also ich glaube, für viele Leute ist einfach Sex wichtig. Und auch guter Sex wichtig. Aber so dieser Weg dahin ist halt einfach so holprig, weil wir es auch nicht gelernt haben. Wer zeigt uns denn schon, ne, wie man drüber sprechen kann?
Ja, und ich denke, gut, der Sex könnte für noch viel mehr Menschen, insbesondere auch Frauen eben, noch viel wichtiger und schöner werden auch, als er das jetzt aktuell eben ist. Ne? Deshalb finde ich das so schön, das auch da jetzt wirklich Anregungen zu geben. Und du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, dass man sich natürlich ein Stück weit aber auch selbst kennen muss, um da vernünftig drüber sprechen zu können. Oder was heißt vernünftig? Also um ein konstruktives Gespräch irgendwie in die Wege leiten zu können. Und ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht so recht wissen, was ihnen gefällt, was sie wollen, was ihnen gut tut und so. Weil eben der Sex irgendwie über die Jahre vielleicht irgendwie auch so mechanisch geworden ist, bisschen eingeschlafen ist und das so ein, ja, es gehört dazu, vielleicht auch nicht mehr so häufig ist und so. Und dann muss ich ja eigentlich erstmal diesen Schritt zurückgehen und sagen, was will ich denn überhaupt?
Ja, und es ist gar nicht so einfach, ne, wenn immer der Fokus dann auf einer anderen Person lag und vielleicht auch die Lust oder die Befriedigung der anderen Person im Vordergrund stand. Und das ist ja häufig auch bei so einem performativen Sex der Fall, dass man immer so denkt, ah, ich muss jetzt Dinge tun, damit der andere das geil findet oder die andere. Und ich glaube, es wäre dann total wertvoll, mal so bei sich selbst zu bleiben, Dinge zu tun, die mir selbst gut tun. Aber auch das braucht natürlich eine gewisse Form von Kultur, also das zu kultivieren, dass man sich selbst auch diese Zeit einräumt, die ist schon so oft beschriebene Me-Time. Und die ist aber echt halt wertvoll, weil du nur so ja lernen kannst, was will ich eigentlich, was will mein Körper eigentlich, wie will ich mich eigentlich bewegen, wie fühle ich mich wohl. Und das ist vielleicht auch situationsabhängig, dass man manchmal auch Sex haben möchte, der total schnell und wild ist und manchmal aber auch lieber in die Langsamkeit gehen will. Und das wäre ja dann total schön, auch das anzusprechen zwischendurch. Du, heute bin ich eher slow drauf. Wollen wir heute irgendwie was Langsameres machen? Oder ich wünsche mir dies und jenes. Und das ist ja auch für den Partner oder für die Partnerin dann super, wenn er oder sie das weiß, weil so kann man ja viel besser miteinander umgehen. Habe ich damit jetzt eigentlich die Frage beantwortet? Ich weiß jetzt gar nicht.
Ja, zum Teil schon.
Die Me-Time, ne? Genau.
Also die Me-Time, genau. Also so wie finde ich heraus? Und du bist ja auch große Freundin, du wirklich der Selbstbefriedigung, der
Masturbation.
Ne? Ja, ich meine, da hast du dein Buch drüber geschrieben, Hand drauf, sehr, sehr cooler Titel. Das erste Buch, was du geschrieben hast. Und auch das ist ja etwas, was viele Frauen, glaube ich, noch gar nicht so richtig sich getraut haben, ausprobiert haben, erfahren haben.
Oder es vielleicht auch irgendwann wieder sein gelassen haben, ne? Weil sie dann denken, ja, jetzt habe ich doch einen Partner oder jetzt habe ich doch eine Partnerin, jetzt brauche ich das ja nicht mehr. Und da hat die Wissenschaft ja auch eine eindeutige Antwort drauf, dass sie auch sagt, nee, also man hat mal wirklich Befragungen gemacht von Menschen und die Masturbation oder die Selbstbefriedigung, die ist für sich alleinstehend. Und die kann sogar die Häufigkeit von Sex dann, von gemeinsamen Sex beeinflussen. Nämlich so, dass man mehr Sex hat, weil man einfach mehr Lust hat. Wie sagt nochmal eine Freundin von mir immer, more Sex. Also dann hast du auch mehr Sex, ne? Wenn du dich sowieso so mehr mit dem Thema umgibst. Ja, und genau, die Masturbation, ja natürlich, also das ist natürlich das Go-To auf jeden Fall, wenn man noch so gar nicht weiß, was man eigentlich möchte. Und das beschreibe ich auch im Grunde so als Step-by-Step, dass du dich erstmal mit dir selbst beschäftigst und dann kannst du sozusagen in die Kommunikation mit einer anderen Person treten. Also das ist jetzt kein festes Muss, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du... Ich habe Kurse gemacht mit Frauen, da habe ich so oft gehört, ich spüre gar nichts untenrum, ne, dieses ominöse untenrum auch. Oder ich.
Wir haben gar keine Begrifflichkeiten dafür auch oftmals.
Ne? Damit fängt es ja sowieso schon an. Oder ich habe gar keinen Bezug zu meinem Unterleib, habe ich auch häufiger gehört. Ja, und auch wenn man sich da noch nie angeschaut hat, fällt das ja auch schwer. Und in der Tat ist es natürlich auch rein biologisch so, dass Männer es da einfacher in Anführungsstrichen haben, weil sie einfach schon ihre Genitalien von Geburt aus sehen können und anfassen können. Und bei Frauen ist es nicht so. Natürlich, die Vulva können wir auch sehen und anfassen, aber wir müssen auch schon teilweise einen Spiegel mit dazu nehmen, um überhaupt mal richtig was erkennen zu können. Und dann ist mir das natürlich auch klar, warum dieses Gefühl von, ich habe keinen Bezug dazu, so beschrieben wird. das ist, ja, ist ja so, als wenn so du deinen linken Arm irgendwie dein Leben lang nicht bewegt hättest und nie angeguckt hättest, dann wüsstest du ja auch erstmal gar nicht, ja, was ist das eigentlich, ne? Wie ist das Gefühl eigentlich? Ich kenne das nur am rechten Arm. Mhm. Und das darf man ja auch lernen, da wieder mehr dazu zu lernen. Oh Gott, also irgendwann kannst du viel darüber sprechen, weil ich auch häufig ja das Thema habe, ich komme nicht zum Orgasmus. Dann frage ich immer, kommst du beim Sex, also beim penetrativen Sex nicht zum Orgasmus oder beim Sex mit dir selber? Und doch, ich komme, wenn ich selbst mit ihr Sex habe, komme ich zum Orgasmus. Ah, okay, dann können wir ja mal gucken, woran könnte es jetzt liegen? Wie kannst du schauen, dass du mehr Dinge beim Sex tust, die dann der Masturbation gleichkommen oder wo du halt Dinge erlebst, die dich erregen? Und dann gibt es aber auch welche, die noch nie einen Orgasmus hatten, weder bei der Masturbation noch beim gemeinsamen Sex. Und das, ja, da muss man halt tiefer einsteigen. Das ist jetzt sowieso nicht so, dass das irgendwie monokausal ist und dass ich jetzt sagen könnte, dann liegt da bestimmt daran, sondern das hat dann verschiedene Ursachen. Aber da ist natürlich auch ein Schritt dahin, sich zu sensibilisieren und ganz besonders so achtsam zu sein auf die Berührungen. Und wenn man sich beispielsweise jetzt auch von der Pubertät an mit dem Toy, also mit dem Vibrator, selbst befriedigt hat, ist das auch völlig okay, aber dann höre ich zum Beispiel auch häufiger, dass dann der Orgasmus mit einem Partner schwerer fällt. Und der Mythos, dass irgendwie die Vagina, die Vulva oder die Klitoris abstumpfen könnte, stimmt so nicht. Also es ist tatsächlich nur ein Mythos, aber es ist halt einfach so, dass der Körper in diesen Energiesparmodus geht. Und wenn das ja gut funktioniert, ja.
Warum soll er dann noch?
Warum soll er dann auch anders?
Ja.
Und da geht's dann halt viel darum, auch wieder mehr zu sensibilisieren, sich auch an anderen Bereichen anzufassen, insbesondere natürlich die Vagina, wenn man das wünscht, dass man auch beim penetrativen Sex kommt und so weiter.
Mhm. Was ich jetzt so raushöre, ist tatsächlich so eine gewisse Selbstverantwortung, die ich ja auch habe, wenn es um mein sexuelles Wohlergehen und meine eigene Lust geht, auch mir bewusst zu machen, dass ich nicht so, ich habe jetzt den Sex mit meinem Partner und der jetzt ist eher dafür verantwortlich, dass es mir gut geht, sondern das kann ich eigentlich nur selber machen.
Total. Also ich finde ja auch solche Aussprüche wie jemand ist gut oder jemand ist schlecht im Bett irgendwie schwierig, weil es kommt ja auf das Zusammenspiel an, ne? Und auch auf die Kommunikation, wie man darüber sprechen kann. Ich glaube nicht, dass jemand per se gut oder schlecht ist. Okay, vielleicht kann sich jemand besser oder schlechter auf eine andere Person einstellen, einfühlsamer sein, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es kommt ganz viel so auf dieses Gemeinsame an.
Und über Sex sprechen ist auch ja nicht gleichzusetzen mit so diesem Dirty Talk, ne?
Also nee, weil da erfährst du natürlich dann in diesem Moment irgendwie, was jetzt gerade anmacht und kannst dich da natürlich super mit erregen. Aber mit über Sex sprechen ist natürlich auch gemeint, dass ich sage, was ich will, wie ich jetzt gerade berührt werden möchte. Ob es auch sowas wie Konsens zu finden, also auch ein Einverständnis geben, dass das, was man jetzt macht, auch in Ordnung ist. Oder ich habe so viele Fragen zum Thema Analsex bekommen, ne? Und dass es ja auch beim Analsex natürlich darum geht, dass beide damit einverstanden sind, beide das wollen. Also ich glaube, ganz häufig werden auch da wieder so Annahmen getroffen, ja, das finden ja bestimmt auch alle geil. Und das wollen ja bestimmt auch alle. Und ich habe so viele Umfragen ja gemacht auf Instagram und die sprechen dann immer eine ganz andere Sprache. Ist echt interessant. Diese großen Annahmen, die einfach so getroffen werden über was ist geil, was ist nicht geil. Und ich weiß natürlich so, wo es herkommt, aber ich fände es mal schön, wenn wir ein bisschen davon abrücken und mal wieder einen Schritt zurücktreten oder Schritt darüber treten und uns mal selbst fragen, ja, okay, so, ja, gut, jetzt weiß ich irgendwie, was andere geil finden, aber jetzt bleib ich bei mir, was finde ich denn eigentlich gut?
Ja, was will ich denn?
Was will ich denn?
Was tut mir denn selber gut? Und das kann natürlich durchaus ein Weg sein, dahin zu kommen, das überhaupt herauszufinden, ne? Und sich so diesen, das zu gönnen, das auch wirklich zu tun, so jetzt da mal den ersten Schritt zu gehen, das finde ich ganz toll, wenn wir das hier anregen können. Also bitte macht das, bitte traut euch das, weil es gibt immer einen Weg und es gibt immer die Möglichkeit, auch der wirklich kleine Schritte, einen kleinen Schritt nach dem anderen zu machen und sich da erstmal selbst zu erkunden auch.
Genau, und natürlich auch neugierig zu bleiben, auch Dinge auszuprobieren, von denen man vielleicht nachher sagen würde, okay, das war jetzt nicht so meins oder das hat mir jetzt nicht so gefallen. Vielleicht probieren wir es nochmal, aber nö, das würde ich jetzt nicht unbedingt so zu meinen Sachen zählen, die mich erregen. Also ich glaube, auch sowas gehört mit dazu. Ich habe ja auch mal ein Video gedreht zum Thema so schlechter Sex ist ein Muss. Natürlich nur, wenn er im Konsens passiert. aber dass eben auch schlechter Sex mal sein darf und dass man danach dann vielleicht feststellt, gut, das weiß ich nicht, an den Gründen hat es gelegen, wäre natürlich dann schön, wenn man auch nochmal gemeinsam drüber spricht. Oh, wir waren hier beide gerade total unter Stress, hier wollten irgendwie nur kommen, dadurch war es nicht so gut. Und das wär doch super, wenn wir da so eine Offenheit auch gemeinsam haben oder dass wir auch drüber lachen können. Ja, mein Gott. Also es hat auch oft so eine Art von Ernsthaftigkeit, die wir diesem Thema dann gegenüber haben, wo ich denke, ich glaube, es kann hier und da ein bisschen mehr Humor vertragen.
Oh ja. Da kommt auch noch so ein anderes Thema ins Spiel, so jetzt in den 40ern und 50ern und mit der Hormonumstellung. Verändert sich ja auch der Körper. Mhm. Ne? So, und so äußerlich oder nach so Attraktivitätsnormen, den gängigen, denen wir alle nicht so ganz wirklich entfliehen können, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht so die positivsten. Ne? So die Schwerkraft kommt, die Brüste hängen, das Bindegewebe lässt nach, der eine oder andere Rettungsring gesellt sich dazu. Und gerade Frau fühlt sich dann eben auch nicht mehr so sexy wie früher. Jetzt hast du überwiegend mit jüngeren Frauen zu tun, die aber ja auch ihre Figurproblemchen haben, ne? So
vermeintliche Figurproblemchen.
Deshalb sage ich ja Problemchen. Ne?
Ja, genau.
So, was rätst du ihnen? Wie gehst du damit um?
Also da muss ich ja auch sagen, da hat jetzt Social Media nicht unbedingt dazu beigetragen, dass wir irgendwie flexibler mit umgehen. Ne? Im Gegenteil. Also da kenne ich sogar jetzt eher einen Trend hin dazu, dass die Frauen noch verunsicherter sind oder viel schneller sagen, ach, ich fühle mich nicht wohl in meiner eigenen Haut, ich sehe nicht aus, ich bin unglücklich mit meinem eigenen Körper. Boah, also das ist schon echt was, wo ich teilweise wütend werde, weil ich so denke, ja, also auch hier, es wird besser, aber auch wurde uns ganz häufig nur ein Bild vermittelt von der perfekten Frau, ne, mit dem perfekten, glatten, makellosen Körper. Und das ist natürlich auch total gefährlich. Ja, das ist auch gar nicht so einfach, davon loszukommen. Also schließe ich mich ja komplett mit ein. Aber mir hilft immer wieder, wenn ich mich dann mit anderen Vorbildern auch umgebe. Also Frauen, die ich einfach toll und wunderschön finde und wo es aber dann jetzt gar nicht so sehr um diesen einen idealen, wenn auf was auch immer es sein mag, ne, diesen idealen Körper geht. Und das inspiriert mich dann. Und dass ich auch weg davon komme, zum Beispiel dann nur diesem einen Frauentyp zu folgen oder so, ne? Sondern ganz im Gegenteil, dann lasse ich das auch mal komplett weg, dass ich nicht immer dieses Defizitdenken habe. Also das ist zum Beispiel was ich jetzt jungen Frauen auf jeden Fall raten würde. Sich vergleichen ist ja sowieso so ein Thema für sich, ne? Ja. Aber dass man so ein bisschen wegkommt von diesem Vergleich und auch hier am besten natürlich bei sich selbst bleibt. Und ich finde, da gibt es ja sowieso in der letzten Zeit wiederum sehr positive Strömungen, ne, von Frauen, die sich auch total dagegen aussprechen, auch sagen, ja, natürlich hat jeder ein Beachbody, ne? Ich muss jetzt nicht erst irgendwas tun, damit ich ein Beachbody haben zum Strand gehen darf.
Ja,
aber ein Riesenthema bestimmt
nochmal. Großes Thema, ne? Also, aber so versuchen auch da wieder die Lockerheit und ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzukriegen und das auch so ein paar Pfunde mehr dürfen kein Grund dafür sein, dass wir dann irgendwie unser Sexualleben, die Zärtlichkeiten zurückfahren, uns nicht mehr zeigen wollen.
Ja, sowieso sind ja Diäten eher nicht so förderlich, ne, für das eigene Sexleben oder die eigene Lust, weil dieses Restriktive, das wirkt sich ja komplett auf den Körper und das Lustempfinden aus. Dann bin ich da auch restriktiv und zurückgenommen und angespannt und in diesem Modus, ne? Und wenn es aber weich und fließend ist und einfach so sein darf, wie es ist, dann bin ich entspannt. Und dann ist so, hey, dann habe ich auch wieder Lust.
Ja, und das Lustempfinden ist sowieso ja schon Thema mit der Hormonumstellung in den Wechseljahren.
Ja.
Und wenn man das dann auch von außen noch befeuert durch irgendwelche Diäten oder dass man ständig sich die Models vor die Nase holt, dann ist das auf jeden Fall nicht förderlich.
Wäre kontraproduktiv, auf jeden Fall. Ja, also wirklich mal komplett vielleicht auch so diesen Fokus nach außen für eine gewisse Zeit weglassen. Ich mache immer so mindestens einmal im Jahr Digital Detox, wo ich das auch komplett mal weglege, weil das ich auch merke, es tut einfach nicht gut.
Ja, ich mache das auch. Ja, ich mache das auch. Ganz, 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 ganz wichtig. Lass uns noch mal zum Spielerischen kommen. Das haben wir ja vorhin schon angesprochen und ich habe es in der Einführung ja auch gesagt im Intro. Du hast ein Spiel entwickelt, ein tolles Spiel, das da heißt The Sex Talk. Was ist das für ein Spiel? Was macht man damit?
Das ist ein ganz, ganz tolles Spiel und ich muss mal kurz erklären, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe ja zwei Bücher geschrieben und das eine ist eben eher an Frauen gerichtet. Für die weibliche Masturbation heißt es ja auch. Das andere ist eher für Paare geschrieben, um eben gemeinsam entspanntes Liebesleben zu haben. Und nach diesen zwei Büchern habe ich trotzdem gemerkt, es sind noch hier und da ein paar Fragezeichen offen und die beschäftigten sich eben immer mit dem Thema Kommunikation. Ja, wie spreche ich denn jetzt eigentlich drüber? Ich weiß jetzt grundsätzlich so über die Anatomie und das Wissen habe ich jetzt, aber wie komme ich jetzt ins Gespräch? Und ich habe so gedacht, ah, das stimmt, da fehlt noch so ein Baustein. Und das wollte ich so mit diesem Spiel schaffen und habe es ja jetzt auch umgesetzt und bin da echt stolz drauf, weil das eben ein Spiel ist. Entweder eben für Paare, du kannst es aber auch im Freundeskreis spielen, ja, oder im Freundinnenkreis, wie du das möchtest. Und es gibt drei Level und die sind tatsächlich so, ja, gesteigert einfach, dass du von der Intensität her nimmt es zu. Wenn du dich jetzt eben zum Beispiel erstmal kennenlernen möchtest, dann fängst du mit dem ersten Level an, nice to know. Da lernst du dann etwas über die andere Person kennen, was vielleicht ganz gut zu wissen ist und so irgendwie selbst erklären. Ne? Geht es dann immer mehr zur Sache.
Also es ist ein Kartenspiel, auf dem Fragen sind. Ne? Man stellt
Fragen.
Ja. Man zieht eine Karte quasi aus diesem Spiel und stellt dann die Frage entweder dem Gegenüber oder in die Runde oder je nachdem wie und mit wem und mit wie vielen Menschen man das spielt.
Genau, es ist ein Kartenspiel und auch das kannst du natürlich so spielen, wie du möchtest. Also du kannst dich jetzt erstmal komplett durch Level 1 spielen oder du sagst, ah komm, wir machen jetzt erstmal hier jeder 5 Karten aus Level 1, dann machen wir direkt weiter mit Level 2 5 Karten. Auch da würde ich halt echt nach dem eigenen Gefühl gehen, ne? Wenn du das Gefühl hast, so, ich will hier direkt schon von Anfang an alles wissen, alle tiefsten Details, dann gehst du direkt in Level 3. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal alle Fragen auch durchzugehen.
Wir können ja mal so ein paar Beispiele erzählen hier. Ich kann dich ja mal was fragen aus deinem eigenen Kartenspiel.
Ja.
Das ist so ein schönes Spiel. Ja, also Level 1, hast du ja gesagt, das ist nice to know. Da ist zum Beispiel eine Frage, was ist das Romantischste, was du je gemacht hast?
Ah, das fängt ja gut an. Das Romantischste, was ich je gemacht habe.
Ja, kannst ja auch sagen, ich gehe mal davon aus, dass dein Freund das hier nicht hören wird, weil es geht um die Wechseljahre weit weg und nur für Frauen.
Ja, genau. Ich könnte mir jetzt ja auch theoretisch irgendwas ausdenken. Also ich mag ja so Überraschungen. Also ich mag das so fernab von irgendwelchen Feierlichkeiten, Geburtstagen oder so, dass ich mal zwischendurch irgendwas vorbereite oder so. Aber jetzt, oh Gott, das ist fängt ja jetzt wirklich gut an. Aber das ist ja auch gut, dass man mal so zu denken hat, wann habe ich eigentlich mal was Romantisches gemacht. Also ich würde sagen, ah doch, Moment, mir fällt was ein. Das Romantischste, was ich je gemacht habe, ist einen Tantra-Kurs zu buchen. Also ich finde das jetzt mal gerade romantisch. Ja, weil das schon immer irgendwie so die Idee war, das mal gemeinsam zu machen. Und finde das jetzt sehr romantisch von mir, dass ich das jetzt in die Hand genommen habe. Also ich würde aber auch von mir sagen, dass ich nicht unbedingt der romantische Typ bin. Ich weiß nicht.
Was auch immer romantisch ist. Das ist ja so, jemand, der das jetzt hört und sagt, Tantra-Kurs romantisch, das finde ich jetzt gar nicht romantisch.
Gar nicht romantisch, ne? Total. Also ich glaube, ich habe im Laufe der Zeit aber auch schon so vieles für mich entmystifiziert oder entromantisiert, dass ich da vielleicht nicht mehr so drauf reinfalle, auf das typisch romantische. Ja, das ist zu mir.
Eine andere Frage ist zum Beispiel, magst du Versöhnungssex? Warum oder warum nicht?
Also grundsätzlich mag ich den, weil ich schon immer wieder die Erfahrung auch gemacht habe, dass das so toll ist und so förderlich dann für die Bindung und dass man sich danach eben wieder gleich viel besser versteht und auch, dass es so den gewissen Kick gibt. Aber es fällt mir so schwer nach
wenn man
Streit,
sich so richtig gezopft hat.
Oh, es fällt mir so schwer, dann wieder so direkt klarzukommen. Also deswegen sind die Versöhnungssexe Erlebnisse, die kann ich, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Aber ich finde es gut, ja.
Also nur damit ihr, liebe Hörerinnen, mal so einen Eindruck bekommt, ne, was für Fragen da so drin stecken. Wenn wir in die zweite Kategorie gehen, da sind wir bei Ask Me Anything. Kannst du jetzt überlegen, ob du das für dich beantwortest oder ob du jetzt einfach ein Beispiel nimmst. So, wie sieht für dich das perfekte Vorspiel aus?
Ja, genau. Also das ist ja auch, finde ich, das Schöne an diesen Fragen, dass die ja jetzt mal abgesehen dann von den Antworten, aber einfach auch zum Nachdenken anregen. Ne? Das merkt man ja jetzt schon, dass man sich nochmal selbst hinterfragt, ah, was war jetzt eigentlich nochmal das Romantischste oder wie ist das eigentlich mit dem Versöhnungssex? Könnten wir eigentlich mal häufiger haben oder jetzt bei der Frage auch mit dem Vorspiel, dass man da nochmal reingeht und man sich auch nochmal fragt, ja, wie haben wir denn eigentlich Vorspiel oder wie erlebe ich das eigentlich so? Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich das jetzt gar nicht so klar sagen könnte, dass es immer so und so abläuft, weil das auch unterschiedlich ist, je nach meiner Laune. Aber ich mag schon, wenn ich so in Stimmung komme und eine Zeit lang auch brauche, um so, genau, also dass ich auch einfach so die Ruhe habe und auch von meinem Partner oder meiner Partnerin signalisiert bekomme, du hast die Zeit, ne? Also so, du kannst alles machen. Und das finde ich total lustvoll. Mhm. Sowas, wenn jemand nicht so drängelig ist oder so, ne? Oder jetzt will ich aber auch mal irgendwie da und dazu kommen.
Also, da spricht man auch gleich über die Abturner, ne? Man spricht jetzt nicht nur über wie mag ich das am liebsten, sondern auch über das, also ja, das geht gar nicht.
Genau, weil perfekterweise kommt man ja nach so einer Frage dann auch miteinander ins Gespräch oder die anderen Leute, die erzählen dann auch mal, wie ist das denn eigentlich bei denen? Oh nee, bei mir aber gar nicht, bei mir ist das immer so. Und das ist doch super spannend auch. Also jetzt kann ich mit meinen Freundinnen sowieso da ganz gut drüber sprechen, über das Thema Sex. Aber ich glaube, es gibt Freundeskreise, wo es gar nicht geht. Und dann könnte das, also ja, habe ich selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass hier und da ich dann dieses Spiel ausgepackt habe. Und ja, plötzlich waren alle dabei und haben alle super offen darüber gesprochen. Hätte ich anfangs nicht gedacht.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und was ich auch ganz spannend finde, also es sind jetzt auch nicht nur Fragen, wenn ich dich jetzt als mein Gegenüber frage, die sich auf dich beziehen, sondern auch Fragen, die sich auf mich beziehen. Also sowas wie, was wäre wohl das perfekte Sexgeschenk für mich? Mhm. Wirke ich experimentierfreudig? Warum oder warum nicht? Mhm. Ne, so, das finde ich auch sehr spannend, dass nicht nur irgendwie der jetzt gerade die Frage gestellt bekommt, dann irgendwie in Schweiß ausbricht und denkt, oh Gott, was kommt denn jetzt wieder? Sondern nee, das geht auch darum, das Gegenüber einzuschätzen, was natürlich sehr spannend sein kann, wenn man sich schon lange kennt, aber ja auch eine Idee ist, wenn man sich gerade kennenlernt, oder? Wir haben jetzt nur über Beziehungen gesprochen, aber es gibt ja viele, viele Menschen, auch viele Frauen, die Singles sind.
Mhm. Genau, also das habe ich auch explizit dafür mit empfohlen, also insbesondere dieses erste Level, dass man das super spielen kann auf einem ersten Date. Und da gibt's auch so eine interessante Studie dazu, dass wenn man sich halt schon so intime Fragen direkt am Anfang stellt, dass man sich viel eher ineinander verliebt, beziehungsweise ich glaube, man verliebt sich ja schon auch in die Menschen, so die man will, aber dass man sich halt einfach sehr viel schneller auf einer Ebene kennenlernt, wo man vielleicht sonst dann nur Smalltalk gehalten hätte. Und das finde ich total wertvoll irgendwie, weil ich glaube, dass viele dieses ewige Smalltalk, jetzt muss man erstmal die andere Person mal wieder kennenlernen, das auch vielleicht nervig finden. Und so ist man direkt schon eine Etage tiefer und irgendwie bei so einem Deep Talk angekommen, der auch super spannend sein kann.
Ja, genau. Also das ist die dritte,
wie sagt Kategorie.
Man? Danke, Kategorie, der Deep Talk. Na, und da sind dann so Fragen, glaubst du, dass ich jemals fremdgegangen bin? Hat eine sexuelle Erfahrung schon mal dein Leben verändert? Erzähl davon. Mhm. Was in deinem jetzigen Sexleben würdest du nicht verändern wollen? Welche Fantasien verbietest du dir immer wieder? Also da geht's schon so wirklich tief rein, geht's schon so ein bisschen ans Eingemachte. Nimm dir mal ein Obst oder Gemüse und zeig daran, wie du gerne oral verwöhnt werden möchtest. Haben wir jetzt nicht hier, Jenna, müssen wir nicht ausprobieren.
Genau, es sind natürlich jetzt auch so ein paar explizite Fragen dabei, wo man direkt ins Tun kommt. Und es sind auch ein paar Aufklärungsfragen dabei, weil mir ganz wichtig war, eben auch noch Wissen zu vermitteln. Also da frage ich dann zum Beispiel auch sowas wie, was ist der Unterschied eigentlich zwischen Vulva und Vagina? Und ich glaube, auch das kann gar nicht oft genug gesagt werden.
Allerdings, ich lese hier noch gerade, mit welchem Promi würde ich bestimmt gerne ins Bett gehen.
Und?
Da muss ich auch mal drüber nachdenken. Ja, spannend. Tolle Fragen, kann ich mir gut vorstellen, das tatsächlich auch mit meinem langjährigen Partner mal auszuprobieren, mal zu spielen. Und aber durchaus auch in einer offenen Runde.
Mhm.
Toll.
Sehr schön, freut mich.
Ja. Und so abschließend vielleicht noch, die Zeit rast hier bei uns. Was hältst du von, oder andersrum gefragt, braucht eine Liebesbeziehung, braucht die auch so Rituale? Irgendwie ist es ja, man hört ja überall so Rituale. Mhm. Das Morgenritual, das Schreibritual, das weiß ich nicht, was für ein Ritual, zu Bett geh Ritual.
Also ich glaube, das ist abhängig davon, wie das eigene Gefühl in dieser Beziehung ist. Wenn du sowieso sagst, ey, es ist alles super, ne? Und wir sind ja total happy, peppy irgendwie seit Jahren und es läuft einfach, dann musst du dir jetzt nicht noch zusätzlich Rituale ausdenken. Aber Rituale sind natürlich etwas, was auch die Bindung zwischen Partnern erhöhen kann. Und bei vielen Langzeitbeziehungen ist es ja so, dass einfach so diese Bindung irgendwie ein bisschen auseinandergeht und dass jeder nach einer gewissen Zeit so was für sich auch macht und natürlich auch braucht. aber dass da oft ja beklagt wird, dass es nicht mehr so eine große Bindung da gibt. Und da können Rituale super hilfreich sein. Insbesondere, wenn Kinder da sind, weil da natürlich häufig der Fokus dann auf dem Kind oder den Kindern liegen. Und da darf man es als Paar auch immer wieder schaffen, sich da rauszunehmen und auch nur mal wieder Paar miteinander zu sein. Weil, ich glaube, so ist die Gefahr einfach groß, dass man eben immer wieder dann nur Mama-Papa ist und Mama-Papa-Kind und so. Und das ist halt auf eine gewisse Zeit auch eher unsexy. Ja, also ich kann das für mich bestätigen, dass ich diese Rituale brauche, weil ich auch ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und ich würde sonst davonfliegen einfach. Also ich wäre dann so in meiner Welt und bin dann da auch happy drin, aber halt in der Beziehung nicht. Und habe einen Partner, der ebenso freiheitsliebend ist und wir brauchen das immer wieder, dass wir so zusammenkommen, weil sonst würden wir halt davon flattern. Und bei anderen Paaren ist es aber ja das Gegenteil auch der Fall, dass die schon sehr,
sehr eng miteinander sind,
teilweise schon so symbiotisch. Und da muss man dann vielleicht eher gucken, dass man auch wieder Rituale findet, dass halt jeder für sich Dinge macht. Also ich glaube, es ist auch immer total individuell. Aber grundsätzlich sind Rituale super stärkend eben für oder können stärkend für die Bindung sein innerhalb einer Beziehung.
Was macht ihr dann? Ihr habt dann so feste Verabredungen, sind das so Rituale?
Genau, wir haben eine feste Verabredung die Woche. Da haben wir uns dann den kompletten Vormittag von morgens bis nachmittags dann geblockt, wo wir was zusammen unternehmen oder eben auch einfach nur ins Bett gehen miteinander. Also so je nachdem, worauf wir Lust haben. Und dann gibt es noch immer so ein festes Ritual der Terminabsprache, so Anfang der Woche, weil wir eben ja auch ein Kind zusammen haben. Dann gucken wir mal so, was für Termine stehen jetzt hier an. Und dann haben wir so ein Ritual, dass wir halt mindestens zweimal im Jahr auch zusammen Urlaub fahren. Also nur wir zwei auch und dann eben Oma, Opa organisieren. Ja, das sind so unsere festen Rituale und eine ganze Zeit lang, insbesondere so nach der Geburt von unserem kleinen Sohn, war es auch so, dass wir noch ein Ritual hatten. Also einmal, jetzt war hier ganz offen gesprochen, einmal das Ritual, dass wir zusammen auch eine Therapie gemacht haben, eine Paartherapie und das andere auch, dass wir uns richtig zum Sex auch verabredet haben, ja. Weil das dann wieder so Thema war, dass wir sonst irgendwie gar nicht mehr zusammengekommen sind. Genau. Und das stimmt sich immer irgendwie so auf unsere Bedürfnisse ab und wie wir uns gerade irgendwie in der Beziehung zueinander fühlen. Und gerade ist das irgendwie stimmig.
Das finde ich sehr spannend gerade und auch danke, dass du da so offen drüber sprichst, weil das zeigt auch zum einen, dass sowas auch immer wieder angepasst werden darf. Ne? Das ist nichts, was man da jetzt irgendwie in Stein meißelt. Und dass es auch gar nicht so irgendwas exotisch Abgefahrenes sein muss, sondern dass es vielmehr einfach diese kleinen Dinge auch sind.
Ne? Ja, und auch, dass es nichts ist, was dann vielleicht das große Aus irgendwie bedeutet. Ja. Ne? Ich glaube, die Angst ist ja oft davor, so dann ist man spießig oder nee, das brauchen wir alles gar nicht. Oder zum Beispiel auch mit Paartherapie. Und das ist aber ja nicht bedeutet, dass das jetzt, dass man dann eine schlechte Beziehung hat, sondern im Gegenteil, ne, dass man bereit ist, etwas zu investieren und die Beziehung auf ein neues Level zu heben, da reinzugehen und es weiterzuentwickeln.
Ja, dass man sie weiterentwickeln möchte, ne, das finde ich auch, dass man sie noch schöner machen möchte und für beide eben auch noch erfüllender.
Ja.
Ah, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. vielen, vielen Dank für all die Infos, für deine Offenheit. Sag nochmal, das Spiel bekommt man wo? The Sex Talk, das haben wir nämlich gar nicht erwähnt.
Genau, am besten, wenn man The Sex Talk jetzt googelt, also es ist momentan jetzt auch nur online verfügbar bei vedra.com. Da kriegt man das direkt. Das wird sich aber jetzt die nächsten Monate auch noch verändern, dass es noch an mehreren Stellen und dann hoffentlich auch offline verfügbar ist, dass man das jetzt auch in Geschäften kaufen kann. Aber da will ich jetzt noch gar nicht zu viel irgendwie sagen, weil es noch nicht so richtig spruchreif ist.
Genau, bleibt einfach dran, The Sex Talk. Und ansonsten wirst du das dann sicher auch verkünden deinem Instagram-Kanal oder deinem TikTok-Kanal. Also das ist dann auf jeden Fall die beste Quelle, um zu wissen, wann es das wo dann auch tatsächlich geben wird.
Genau, mein Nicken sieht hier gar keiner, aber ich nicke hier die ganze Zeit. Also ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn ihr mir folgt.
Genau, Gianna Baccio, ganz einfach auf Instagram oder TikTok, auch mit wirklich sehr erfrischenden Videos und auch so spannenden Fragen, finde ich. Ja. Das sind ja wirklich so Inspirationen, das sind so Anregungen, die du gibst. Man sagt ja, ja, habe ich jetzt lange nicht oder vielleicht noch nie drüber nachgedacht. Werde ich jetzt mal tun.
Ja, schön.
Ja, vielen Dank, liebe Jana, für dieses Gespräch, für dein Know-how, für deine Erfahrungen.
Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann sagen wir noch danke an euch fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Folge.
Ja, tschüss.
Bis dann. Bis bald. Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.